Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hallo und herzlich willkommen zu Listen.
Linus und Thorsten reden über Musik.
Heute haben wir unsere Folge Nummer 13, könnte man sagen.
Man könnte auch sagen Staffel 2, Folge 1, also sucht euch was aus.
Richtig, denn im letzten Monat haben wir unser erstes Jahr voll gemacht. Das haben wir gebührend gefeiert mit einer schönen Spezialfolge und auch heute haben wir uns natürlich ein bisschen was Neues ausgedacht. Worum geht's denn heute, Thorsten?
Ja, es geht heute um Live-Alben. Live-Album, tolles Thema, haben wir beide so gedacht und dann haben wir beide relativ schnell gemerkt, dass es verdammt viele gute Live-Alben gibt.
Allerdings, ich war ganz schnell bei einer Liste von so um die 20 Platten, die man gut vorstellen könnte und du vermutlich auch.
Ich bin auch ungefähr bei 20 angekommen und da haben wir gedacht, so geht das hier nicht
da
weiter.
Da unsere Rubrik aber nicht Top 40 heißt, sondern Four Tops, musste eine Auswahl getroffen werden und wir haben es uns jetzt...
Wir mussten irgendein Kriterium finden, nachdem wir das irgendwie unterteilen können und also, dass nicht plötzlich dann vielleicht für immer 16 gute Musikalben komplett unter den Tisch fallen. Und auf welche Lösung sind wir gekommen? Linus, magst du das verraten?
Ich mag es verraten. Wir haben gedacht, wir machen diesmal einfach nur Live-Alben von Solo-Künstlern und Künstlerinnen. Das heißt, Live-Alben von Bands behalten wir uns vor, dass wir die einfach irgendwann nochmal abfrühstücken oder beziehungsweise auch berücksichtigen.
Oder Brunch.
Ja, um Gottes Willen. Bei mir ist es zusätzlich so, dass ich mir vorgenommen habe, nur Solokünstlerinnen zu nehmen, die noch nie im Podcast vorgekommen sind. Also ein bisschen schwer gefallen ist es mir schon, weil es sind Platten, die ich wirklich oft gehört habe, jetzt halt einfach dadurch rausgefallen. Elton John, die Live-Platte von 1970, Paul Simon, Live Ryman hätte ich gern gespielt, Joni Mitchell, Miles of Isles, von Michael Franks, von Billy Joel, von Joe Jackson, von Loudon Wainwright, von Ben Folds, die Live-Platte, die er solo spielt, ist eigentlich eine meiner meistgehörten Platten der letzten Zeit.
Ja, aber das entsprach ja nur nicht deinen selbstgewählten Kriterien.
Richtig, andererseits, ich hätte mich sonst einfach auch nicht entscheiden können. Es war so schon schwierig genug und ja, wollen wir noch über deine Kriterien reden oder einfach anfangen?
Ich habe mich ein bisschen auch daran orientiert. Bei mir ist es nicht ganz gelungen. Ich habe hier auch jemanden dabei, der schon mal und die schon mal vorgekommen sind in den ersten 12 Folgen.
Ist ja auch nicht schlimm.
Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Wenn die nur eine gute Platte gemacht hätten, wäre es ja auch nicht gut. Also es ist schon. Naja.
Okay, dann wollen wir starten.
Sehr gern. Und du wolltest den Anfang machen, nicht wahr?
Richtig, das wollte ich, weil ich vermutlich das mit Abstand älteste Live-Album mitgebracht habe. Ein Album von 1959 mit dem schönen Titel An Evening Wasted with Tom Lehrer. Also ein Abend, den man mit Tom Lehrer verschwendet hat. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Tom Lehrer ist ein, ja, man würde ihn heute wahrscheinlich als Klavierkabarettisten bezeichnen. Also er singt, schreibt Songs und spielt Klavier dazu. Er ist Jahrgang 1928, immer noch am Leben, 94 heute. Und geboren und aufgewachsen als Kind jüdischer Einwanderer in New York und galt schon früh als Wunderkind, aber nicht für Musik, sondern für Mathematik. Er wurde mit 15 schon am Harvard College, das ist so die Vorstufe zur Harvard University, aufgenommen und hat dann nach seiner Karriere, die relativ kurz eigentlich war, dann irgendwann einfach aufgehört, Songs zu schreiben, als Mathematikprofessor gearbeitet. Während seiner Zeit als Mathematikstudent hat er angefangen, satirische Songs zu schreiben, um seine Freunde zu unterhalten und trat damit später dann auch in Nachtclubs auf. Es gab kein Airplay dafür, also im Radio wurde das nicht gespielt, weil die Songs zum Teil tiefschwarzen Humor hatten, manchmal ein bisschen anzüglich waren und so weiter. Also musste er die Songs dann, um sie unter die Leute zu bringen, tatsächlich in Reigenregie aufnehmen. Das ist 1953 passiert. Er hat $15 dafür bezahlt und 12 seiner Songs in einem Studio aufgenommen. Das wurde dann so langsam durch Mundpropaganda zu einem kleinen Kult-Hit. Es gab zunächst 400 Stück als Auflage und bis Ende der 1950er hat er dann wohl am Ende 400.000 verkauft davon. Die Live-Platte in Evening Wasted with Tom Lehrer, die wurde 1959, wie gesagt, im Sanders Theater in Harvard aufgenommen. Und interessanterweise ein paar Monate später wurden die gleichen Songs nochmal in der gleichen Reihenfolge und ich glaube auch mit den Ansagen aus der Live-Show im Studio nochmal eingespielt. Aber an sich waren sich alle einig, mit Publikum
ist das. Ja, braucht man nicht im Studio nochmal.
Viel besser. Ja, natürlich. Wir hören jetzt einmal in einen Song rein, nämlich den ersten Song von diesem Album, der den schönen Titel trägt: Poisoning Pigeons in the Park.
Spring is here, a spring is here. Life is Skittles and life is beer. I think the loveliest time of the year is the spring. I do, don't you? Of course you do. But there's one thing that makes spring complete for me and makes every Sunday a treat for me. All the world seems in tune on a spring afternoon when we're poisoning pigeons in the park. Every Sunday you'll see my sweetheart and me as we poison the pigeons in the park. When they see us coming, the birdies all try and hide, but they still go for peanuts when coated with cyanide. The sun's shining bright, everything seems all right when we're poisoning pigeons in the park. La-la.
Ja, musikalisch ja wirklich sehr lieblich, aber das steht damit im krassen Gegensatz zum doch makaberen Text.
Ja, das ist ja ein beliebtes Stilmittel im Bereich der Satire. Der Song Poisoning Pigeons in the Park, also Tauben vergiften im Park, der hatte einen realen Hintergrund. Das habe ich erst vor kurzem gelesen. Nämlich war es tatsächlich so, dass in den 50er Jahren es in Boston, wo Tom Lehrer lebte zu dieser Zeit, so viele Tauben gab, dass die Stadtverwaltung sich nicht anders zu helfen wusste, als mit Strychnin versetzten Mais zu verfüttern an die Tauben. Das ist, ich würde mal sagen, auch ziemlich makaber, wie ich finde. Es gibt einen textlich fast identischen Song und auch musikalisch relativ ähnlich, auch so ein Walzer von Georg Kreisler, ein österreichischer Klavierkabarettist, 1922 geboren. Der war, wie Tom Lehrer übrigens auch, Jude und musste 1938 in die USA emigrieren, lebte dort bis 1955. Und er könnte Tom Lehrer in New York live gesehen haben oder auch umgekehrt. Keiner von beiden gibt zu, vom anderen abgeschrieben zu haben, aber die Songs sind so ähnlich, dass man es kaum glauben mag. Gehen mal Tauben vergiften, heißt er auf Deutsch. Oder eigentlich hat er den Titel Frühlingslied oder so. Das ist so der Untertitel. Es gibt noch größere Parallelen zu einem anderen Tom Lehrer Song, aber das führt jetzt zu weit. Kann man mal googeln, wenn man Lust hat. Ja, Tom Lehrer, eine ganz, ganz tolle Platte. Er hat drei wunderbare Live-Alben gemacht innerhalb von 6 Jahren und danach sich, wie gesagt, hauptsächlich der Mathematik wieder gewidmet.
Und von einem Kabarettisten am Klavier kommen wir jetzt zu einem Akrobaten mit der Stimme. Al Jarreau wird im Internet beworben, unter anderem mit dem Titel The Acrobat of Scat, also das ist die besondere Art des Gesanges, wo Geräusche gemacht werden, eingewoben werden, wo Percussion mit eingewoben wird und alles wird eben mit dem Mund erzeugt. Damit ist er unter anderem auch berühmt geworden. Al Jarreau kam ursprünglich vom Jazz und das hört man im Grunde durch seine ganze Karriere hindurch. Er ist zwischendurch ziemlich Mainstream geworden, das wissen wir irgendwie und manche seiner Studioplatten sind so wirklich ja, phasenweise so ein bisschen lala, muss ich einfach so lapidar sagen. Aber es ist sehr, sehr viel Schönes auf den Studioplatten. Auf den Live-Platten, derer er auch einige gemacht hat, ist allerdings zu hören, was er alles drauf hat, was für eine Bandbreite er auf Lager hatte, muss leider sagen, hatte. Ich habe ihn live gesehen. Live ist ja das Thema. In Hamburg am 31. Oktober 2016 habe ich nochmal nachgeguckt, in der Leishalle in Hamburg. Damals ist er mit der NDR Big Band aufgetreten. Das Thema des Abends war eigentlich Duke Ellington, aber neben wirklich einigen tollen Duke Ellington-Stücken hat er auch sehr viel aus seinem eigenen Repertoire gesungen. Er war zu dem Zeitpunkt schon sehr krank und schleppte sich wirklich auf die Bühne. Das war wirklich kein schöner Anblick. Hat dann im Sitzen gesungen, hat aber nach dem ersten Stück dem Publikum gesagt, sinngemäß, ich bin hier, ich singe, also ist alles gut. Also er hat bis zuletzt im Grunde genommen sehr viel Kraft einfach aus seiner Musik geschöpft und das passt ganz gut zu einem CD-Titel aus den frühen 2000er Jahren, der da lautete Accentuate the Positive. Ja, er ist dann wenige Monate später gestorben. Ich habe hier eine Live-Platte rausgesucht aus dem Jahre 1977, Look to the Rainbow. Und ich erinnere mich selber tatsächlich noch daran, wie ich mal als damals noch 15-Jähriger, glaube ich, Anfang 76 muss es gewesen sein, samstags morgens irgendwie das Radio anmachte und da war plötzlich, waren so Geräusche zu hören, irgendwie das schmatzte, es klackerte, es atmete irgendwie so rhythmisch und ich dachte, was ist denn hier los? Und was da los war, hat sich dann im Laufe der darauffolgenden Minuten herausgestellt. Es war nämlich tatsächlich Al Jarreau mit einem Live-Auftritt und er hat, man kann das im Hintergrund jetzt auch hören, das ist ungefähr das, was damals an mein Ohr gedrungen ist. You don't see me, Al Jarreau. That you don't see me, there's a good in me that you don't see me, that you don't see me, and there's a good in me that you don't see me, that you don't see me, and there's a good in me that you don't see me. Don't wanna see me. It has occurred to me that you don't see me. Don't wanna see me. Don't wanna see me. It has occurred to me that you don't see me. That you don't wanna see me. Say do you don't see me? No, when I'm trying to do right, maybe you're gonna see me now. Don't see me. Maybe you're gonna see me now, but that's a fact. When I was walking, patting my feet on the pavement, really truly trying to find a gig. Well, did you stand up? Ein schönes Stück, wie ich heute immer noch finde, aus dem frühen Repertoire von Al Jarreau. Auf dieser Live-Platte weitere Eigenkompositionen und eine sehr, sehr hörenswerte Version von Take 5 von Dave Brubeck bzw. Paul Desmond. Also die Platte lohnt sich. Alle mal, hört doch mal rein, Look to the Rainbow von Al Jarreau aus dem Jahre 1977.
Wunderbare Platte. Ich hatte witzigerweise auch eine Al Jarreau-Platte auf meiner Shortlist, aber habe mich dann dagegen entschieden, nämlich die Tenderness. Irgendwann, was weiß ich, aus den 90ern, glaube ich, oder 2000, weiß ich nicht ganz genau. Ganz, ganz schöne Platte, wie ich finde. Machen wir weiter. Ja,
bitte, gerne.
Die Platte, die ich jetzt vorstellen möchte, stammt aus dem Jahr 1993 und ab jetzt habe ich alle Künstler, die ich vorstelle, auch tatsächlich selber live gesehen. In diesem Fall handelt es sich um Willie DeVille, ein amerikanischer Songwriter, Sänger, Gitarrist, 1950 geboren und 2009 leider bereits verstorben. War ursprünglich der Leader der New Yorker Band Mink DeVille und mit denen spielte er ja eigentlich so seit Mitte der 70er eine Mischung aus, schwierig zu sagen eigentlich, so Rock, Blues, Soul und so ein bisschen Tex-Mex-Kram, manchmal auch so ein bisschen spanisch angehaucht oder lateinamerikanisch. Seit 1987 hat er Platten nicht mehr unter dem Bandnamen Mink DeVille veröffentlicht, sondern unter seinem eigenen Namen, obwohl viele Mitglieder der Band immer noch auf seinen Platten mitgespielt haben. Die Aufnahmen für diese Platte, die einfach nur Live heißt, stammen aus dem Club Bottomline, das ist in Greenwich Village in New York, und aus dem Olympia Theater in Paris. Die Pariser nennen das vermutlich anders, aber das kann ich nicht aussprechen. Es ist eine tolle Aufnahme mit einer extrem tighten Band, wie wir gleich hören werden, und vielen Fan-Favorites. Man könnte jetzt auch sagen, sein Greatest Hits, aber so richtige Hits hat er eigentlich kaum gehabt, bis auf einen einzigen. Spanish Stroll, das war tatsächlich in den Charts in England, wo er auch sehr beliebt war. Und vielleicht aufgrund dieses Songs wurde dieses Live-Album, habe ich heute gelesen, tatsächlich Nummer 1 in Spanien. Keine Ahnung, ob es daran lag, aber auf jeden Fall gab es da wohl eine Affinität. Wir hören mal rein in den ersten Track des Albums. eine Spitzennummer namens Lily's Daddy's Cat.
Jetzt kann ich verstehen, warum du den Song vorhin so enthusiastisch anmoderiert hast.
Ja, ne? Klasse. Ich habe Willie DeVille, wie gesagt, auch tatsächlich mal live gesehen. Ich war mit meiner Mutter in einem Konzert. Ich weiß gar nicht, warum mein Papa nicht dabei war. Der konnte wohl nicht. Und ich kenne die Band Mink DeVille einfach seit meiner Kindheit, weil meine Eltern, vor allem meine Mutter, riesengroße Fans waren, auf zig Konzerten waren. Und ja, ich kann auch sagen, ich habe ihn nur einmal gesehen, aber ich habe selten jemanden gesehen mit einer solchen Bühnenpräsenz. Es war wirklich der Wahnsinn. Und ich habe dann meine Eltern auch verstanden, die immer meinten, oh, musst du unbedingt mal angucken. Ja, eine tolle Platte kann ich empfehlen und dann bist du wieder dran.
Ach, ja, Linus hat eben gesagt, jetzt beginnen die Platten von Künstlerinnen und Künstlern, die er dann auch alle live gesehen hat. Bei mir ist es umgekehrt. Jetzt kommen drei, die ich noch nie live gesehen habe. Und jetzt geht es, oh, Moment, jetzt ist der Teleprompter gerade ausgefallen. Ja, dann muss ich wohl einfach so weitermachen. Es geht um, ja, da ist er wieder, um Frau Gudmundsdóttir aus Island, die schon lange verdient hat, mal in unserem Podcast vorzukommen.
Das finde ich auch.
Besser bekannt geworden ist sie allerdings unter ihrem Vornamen, denn der lautete Björk. Björk hat zunächst in einer Band gespielt, gesungen, namens Sugar Cubes. Und nach 7 Jahren Bandzugehörigkeit hat sie eine Solokarriere gestartet. Ihr erstes Album, ihr Debütalbum hieß Debüt oder Debut, wie auch immer man es ausspricht. Ihr zweites Album hatte den Namen Post und war aus dem Jahre 1995. Die Studioalben sind, du nix beifällig, irgendwie die Studienalben sind schon klasse. Sie hat, ich weiß nicht, ob du das wusstest, sie hat zu jedem Studioalbum, für alle Tourneen, die den Studioalben gefolgt sind, hat sie jeweils eine Live-Platte auch veröffentlicht.
Das wusste ich tatsächlich nicht.
Bis zu Vespertin.
Genau. Also die standen zumindest nicht so normal in den Läden rum.
Nee, ich weiß auch gar nicht, wie ich da rangekommen bin unter dem Land. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall habe ich von ihnen Kenntnis erlangt und bin ihrer habhaft geworden, um das mal so zu sagen.
Ich krieg schon Gänsehaut, weil ich kenne die tatsächlich alle nicht.
So, also ihr zweites Album hieß Post, 1995 rausgekommen, 1997 erst wurde dann Post Live veröffentlicht. Sie hat die Stücke von Post etwas runter arrangiert, sozusagen von Streichern oder anderen Ensemblen auf eine relativ kleine Gruppe und einiges hat das Akkordeon übernommen. Da irgendwie ist aber meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gelungen, diese Reduktion. Und ich möchte jetzt anspielen eins meiner ewigen Lieblingsstücke von Björk, Hyper Ballad. We live on a mountain, right at the top, this beautiful view from the top of the mountain. Every morning I walk towards the edge and throw little things off, like our parts, bottles and cutlery, or whatever I find laying around. It's become a habit, a way to start the day. I go through
Wahnsinn. Vielen Dank, Thorsten. Kannte ich nicht und Hyper Ballad ist auch eins meiner Lieblingsstücke von Björk auf jeden Fall. Ganz toll, diese Version jetzt kennengelernt zu haben.
Ja, das ist ja schön, dass ich dir eine kleine Freude machen konnte. Und was hast du denn jetzt wieder als nächstes im Köcher?
Bei mir geht es jetzt weiter mit einem Genre, das wir hier noch nicht hatten. Das ist ja immer schön, finde ich, wenn man unsere Palette ein bisschen erweitert. Und zwar geht es um Irish Folk, zumindest im weitesten Sinne. Und zwar um den irischen Songwriter und Sänger Christy Moore. 1945 geboren, kaum bekannt eigentlich im Rest der Welt. Ich weiß nicht, ob er dir bekannt war. Wurde aber 2007, das habe ich heute gelesen, in einer Umfrage der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten von Irland zum größten lebenden Musiker Irlands gewählt, immerhin. Und also
vor Neil Hannon?
Anscheinend. In Irland kennt Christy Moore wahrscheinlich jeder, vielleicht so wie bei uns, ich weiß es nicht, Udo Lindenberg, keine Ahnung, also eine Institution auf jeden Fall. Christy Moore begann seine Karriere 1969, da hat er sein erstes Album veröffentlicht, das hieß Paddy on the Road. Später wurde er Mitglied bei Planxty und Moving Hearts, beides so Bands, die eine Mischung aus traditionellem Irish Folk und eigenen Songs gespielt haben, die dann aber auch starken Folk-Einschlag hatten. Seine Texte waren häufig sehr politisch, wurde dafür auch manchmal ein bisschen angefeindet, zum Teil auch mal von der Polizei verhört, also das war nicht ganz ohne. Mein Vater hat mich 1992 zu einem Konzert in der Hamburger Markthalle mitgenommen von Christy Moore, ich hatte ja wo irgendwas drüber gelesen und dort habe ich Christy Moore dann 2 Jahre später auch ein zweites Mal live gesehen. Er steht eigentlich immer allein mit einer akustischen Gitarre auf der Bühne. Manchmal spielt er noch Bowron, das ist so eine irische Trommel, die man mit so einer Art Knochen spielt. Und mehr braucht der Mann nicht. Also wenn man ein Konzert von ihm besucht, man vermisst die Band nicht. Und wir hören uns mal eine sehr schöne Ballade an, die er nicht selbst geschrieben hat, aber die er auf jedem Konzert, glaube ich, zum Besten geben muss. Also seine Fans erwarten diesen Song. Er heißt Black is the Color.
Black is the color of my true love's hair. Her lips are like some roses fair. She has the sweetest smile and the gentlest hands. And I love the ground whereon she stands. I love my love, well she knows. I love the ground whereon she goes. I wish the day it soon would come when she and I could be as one.
Das war Black is the Color von Christy Moore von dem Album Live at the Point von 1994. The Point ist eine Konzerthalle in Dublin und wie ich schon sagte, 1994 habe ich ja Christy Moore auch zum zweiten Mal gesehen. Im gleichen Jahr kam diese Live-CD heraus, die habe ich mir natürlich zu Weihnachten gewünscht und auch bekommen.
Ja, und bei mir geht es jetzt weiter. Ich kann hier eine Parallele erkennen jetzt und zwar zu deiner Tom-Lehrer-Vorstellung, der Georg Kreisler, der ja in dem Zusammenhang auch eine Rolle gespielt hat. Der ist 1938 vor den Nazis geflohen als Jude in die USA. Das ist auch anderen so gegangen und in diesem Fall jetzt geht es um Regina Spektor. Die wurde in einem ganz anderen Land geboren und zu einer ganz anderen Zeit, nämlich in Russland 1980. Und ihre Familie ist auch Anfeindungen ausgesetzt gewesen, weil sie den jüdischen Glauben einfach hatten. Und die sind dann, als Regina Spektor 9 Jahre alt war, in die USA ausgewandert. Ja, Regina Spektor hat relativ früh dann Musik gelernt, zu singen, Klavier zu spielen und hat bereits mit 21 ihr erstes Album aufgenommen, dem dann weitere 7 inzwischen gefolgt sind. Es gibt eine große Live-Platte, also das ist eine CD plus DVD, die in London aufgezeichnet wurde. Die heißt trefflich Live in London. Aufgenommen wurde sie im Hammersmith Apollo. mit einer relativ ungewöhnlichen Besetzung, also keine Band. Die Musikerinnen und Musiker waren also Regina Spektor selber an diversen Tasteninstrumenten und auch sogar Gitarre. Ein Schlagzeug war dabei und ein Streichquartett. Und so klangen dann also Stücke, die vorher wirklich relativ fett instrumentiert worden sind, Popsongs irgendwie in schönen Arrangements, unter anderem im Jahr davor von Jeff Lynne produziert. Linus hatte da schon vor einigen Monaten mal drüber referiert. So klangen die dann ganz anders. Irgendwie sehr schön, sparsam, intim und zu Herzen gehend, wie ich finde. Beispiel Blue Lips.
He took a step, but then fell tired. He said, I'll rest a little while. But when he tried to walk again, he wasn't a child. And all the people hurried past real fast, and no one ever smiled.
From Far, Far Away sozusagen, ein sehr zärtliches und schönes Lied über unseren blauen Planeten.
Tolles Stück. Ich kannte auch diese Live-Platte nicht. Wir überraschen uns, glaube ich, heute ein bisschen gegenseitig, oder? Ich glaube, du kannst es von mir auch nicht so alles. Das nächste wahrscheinlich auch nicht.
Ach,
denn jetzt geht es um einen Künstler aus Brasilien. Hier gibt es tatsächlich eine ganze Menge Parallelen zu Christy Moore, den ich gerade vorgestellt habe. Ivan Lins wurde ebenfalls im Jahr 1945 geboren, wie Christy Moore. Er ist ebenfalls in seinem eigenen Land deutlich bekannter als anderswo. Und ich habe auch ihn schon zweimal live gesehen. Das sind jetzt meine Parallelen zu Christy Moore. Ivan Lins, ein MPB-Sänger, also Musiker Popular Brasileira, haben wir schon mal darüber gesprochen, und Songwriter. Seine Songs haben einen deutlichen Jazz-Einschlag, sind häufig gecovert worden, auch von vielen Jazz-Größen, wie zum Beispiel George Benson, Ella Fitzgerald, auch von Patti Austin, von Quincy Jones, Michael Bublé, Barbara Streisand, um nur einige zu nennen. Sting hat Ivan Lins auch gecovert, und zwar sogar auf einem Ivan Lins Tribute-Album hat er einen Song beigesteuert. Die Platte, um die es jetzt geht, wurde im Jahr 2004 aufgenommen. Sie heißt Cantando Historias. Ich nehme an, ich habe es nicht recherchiert, ich nehme an, das heißt gesungene Geschichten. Also könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Wurde mit relativ kleiner Band vor einem relativ kleinen Publikum in Rio de Janeiro aufgenommen und beinhaltet viele seiner bekanntesten Songs, die, wie gesagt, häufig von anderen gecovert wurden. Wir hören jetzt einmal in einen Song hinein, der 1970 ein Riesenhit war, und zwar, das war so der erste große Hit, den Ivan Lins geschrieben hat, aber nicht für ihn selbst, sondern für die Sängerin Elis Regina. Der Song ist in Brasilien ein Gassenhauer gewesen. Ich glaube, bis heute können die meisten Brasilianerinnen und Brasilianer ihn mitsingen, und er heißt Madalena. Viel Spaß.
Madalena, meu peito percebe que o mar é uma gota comparada. Nosso amor desperta, logo o sol se desespera e se esconde lá da serra. Madalena, o que é meu não se divide, nem tão pouco se admite quem do nosso amor duvide. Até a lua se arrisca num palpite que o nosso amor existe, forte ou fraco, alegre ou triste.
Das war Madalena von Ivan Lins von dem Album Cantando Historias von 2004, und man hört richtig, wie das Publikum sich freut über diesen Song. Ivan Lins habe ich eigentlich zufällig kennengelernt. Ich war mal in Wilhelmshaven an einer Theaterproduktion beteiligt und habe mich zufällig mit der Choreografin in dieser Produktion unterhalten über Latin-Musik. Und sie meinte, ich müsste mir ja unbedingt mal Ivan Dienz anhören. Das wäre ja wohl der beste Songwriter überhaupt. Kannte ich nicht, habe ich mir dann angehört und bin inzwischen ihrer Meinung. Also einer meiner absoluten Helden, was das Songwriting angeht. Immer unheimlich tolle Melodien, Akkorde und auch Texte, die ich allerdings meistens leider nicht verstehen kann. Aber ich weiß, dass er mit einem Dichter zusammengearbeitet hat, Vitor Martins. Der hat die meisten seiner Texte geschrieben. Und ab und zu habe ich mir mal Übersetzungen angesehen und die sind immer sehr, sehr poetisch. Ich habe Ivan Lins 2012 oder 2013, weiß ich nicht mehr genau, in Leverkusen live gesehen, zusammen mit der SWR Big Band war es, glaube ich. Und das Lustige war, wir waren da im Hotel untergebracht, weil das waren zwei Konzerte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Und Ivan Lins war im gleichen Hotel und ich bin dann mit ihm im Fahrstuhl gefahren und habe mich hinterher auch getraut, ihn zu fragen, ob wir nicht ein Foto machen können. Und das habe ich auch noch irgendwo. Vielleicht poste ich das mal auf der Facebook-Seite. Wenn ich es wiederfinde, auf jeden Fall.
Das wäre schön.
Ja, das war ein schönes Erlebnis. Und wir können die Rubrik abschließen mit deinem letzten Song.
Beim letzten Song, dem letzten Künstler. Und ja, hier ist nochmal der Fall eingetreten, dass jemand schon mal vorgekommen ist im Podcast, nämlich Elvis Costello. Elvis Costello ist seit 77 aktiv gewesen, hat im Grunde genommen so mit punkigen New Wave Sachen sowas angefangen, hat sich aber nie zufrieden gegeben mit irgendwas, hat alle möglichen Stilrichtungen ausprobiert und meinte auch immer, was anderes machen zu müssen. Das hat klassische Züge gehabt. Der hat eine Platte mit Burt Bacharach gemacht. Amerikaner irgendwie mit amerikanischen Musikern und ja.
Also von der Vielseitigkeit eigentlich nur so mit Joe Jackson vielleicht noch zu vergleichen. Ich finde das.
Ja, das ist gut. So. Ist eigentlich ein guter Vergleich. Die Stimmen sind ganz unterschiedlich und sowas. Also, aber es ist, stimmt schon. Die Bandbreite ist ähnlich groß. Es gibt eine tolle Platte vom North Sea Festival 2004. Da ist er am Start mit dem Metropolorchest. Das ist, kommt aus den Niederlanden. Das ist im Grunde genommen eine Big Band mit Streichern. Seinerzeit unter der Leitung von Vince Mendoza. Mit dabei war aus seiner Band oder seinen Bands der Klavierspieler Steve Naive. Das ist auch ein ewiger Begleiter schon seit 45 Jahren irgendwie. Ja, ich sprach von Stilvielfalt und möchte einfach mal so ein paar kleine Beispiele geben. Das gibt auf dieser Platte beispielsweise Balladen. Now your eyes are red from crying. Dann gibt's flotte Big Band Nummern. When you stand on a corner flag and all the girls you see that do like I say and let those ladies be, you know that's wrong. And man, you know that's wrong. I just try to tell you that's how you got killed before. Eine etwas überraschende Version seines ersten großen Hits Watching the Detectives. He is watching the detectives. Oh, you're so cute. She is watching the detectives. Oh, when they shoot, shoot, shoot. Und dann will noch vorgestellt sein, was recht Dramatisches und Eindringliches, Ora Decubitus von Charles Mingus, wo es am Ende so zugeht. Life is a beautiful thing. I said once, I said again, life is a beautiful thing. I said it before, I can't say it no more. Life is a beautiful thing. Life is a beautiful thing. Life is a beautiful thing. Großartig finde ich am Ende dieses sehr, sehr eindringliche Life is a beautiful thing. Das kann man gar nicht eindrücklich genug und oft genug sagen. So ist es nämlich.
Und es gibt kaum einen schöneren Abschluss für unsere erste Rubrik. Wobei sie noch nicht ganz zu Ende ist, weil wir haben uns ja noch was überlegt. Wir haben uns überlegt, wenn wir schon über Live-Erlebnisse sprechen, dann könnten wir uns doch auch einfach mal jeder ein paar aussuchen. Jeder hat ja so Momente auf Konzerten, an die man sich sein Leben lang erinnert. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel mir so ein paar Gänsehaut-Live-Momente mal überlegt. Auch da haben wir gesagt, ah, 4 Stück müssten reichen pro Person. Möchtest du anfangen?
Ja, möchte ich gern. Interessant ist, du hast mir grundsätzlich von der Idee berichtet. Ich fand die gut. Wir hatten aber eigentlich keinen Titel dazu. Und du hast jetzt Gänsehautmomente quasi gewählt.
Nö, das ist kein Titel.
Das höre ich jetzt ja schon das dritte Mal heute sogar, als wir im Vorfeld eben drüber sprachen.
Stimmt,
mit der Gänsehaut und so weiter. Ich habe das hier notiert. Ich mache mir ja auch Notizen unter Konzertschwärmereien. Also das ist so ähnlich. Hat aber dann auch, kann auch mit Gänsehaut zu tun haben.
Es geht natürlich um die gute Gänsehaut. Ne? Es gibt ja die gute und die schlechte, weiß man.
Auf jeden Fall die gute, die wohlige.
Okay.
Ja, ich gehe einfach mal zeitlich rückwärts. Vor wenigen Wochen habe ich ein tolles Konzert erlebt, nämlich Jamie Cullum mit seiner großartigen Band auf der Seebühne in Bremen. Also mal abgesehen davon, dass das eine ganz, ganz großartige Show war. Die Kulisse war herrlich, also ein wunderbarer, lauer Sommerabend inklusive Sonnenuntergang über dem Hafenbecken. Ja, eine klasse Songauswahl, eine tolle Band und Jamie Cullum ist einfach ein begnadeter Sänger, Pianist und Entertainer. Und das gleiche gilt eigentlich für Joe Jackson. Mein zweites Beispiel habe ich den doppelten Joe Jackson genannt. Es war Ende 2015, als es irgendwie darum ging, vielleicht ein Weihnachtsgeschenk zu organisieren und ich hatte in petto ein Konzert von Joe Jackson im Palladium in London. Und das hatte ich irgendwie eingesagt und kurz darauf hieß es, dass er 4 Wochen später in der Fabrik in Hamburg spielt. Und ich habe gedacht, muss es unbedingt entweder oder sein? Nein, muss es nicht. Und so gab es dann zu Weihnachten Karten für beide Konzerte. Was natürlich irgendwie ein bisschen ein Wagnis war, weil du denkst auch, das gleiche Programm zweimal. Aber das eine im Palladium, das war so ein viktorianisches Theater. Man saß in reservierten Plüschsesseln und in gediegener Atmosphäre. Großartiges Konzert, dann ein paar Wochen später in der Fabrik, oben über dem Geländer gehangen und 5 Meter Luftlinie zum Sänger und seinem Keyboard. Großartiges Konzert, also der ist wirklich auf allen Bühnen zu Hause und macht eine sehr, sehr gute Figur und eine tolle Show. Joe Jackson. Ja, Schwärmereien und Gänsehaut. Ben Folds ist mehrfach vorgekommen, schon in unseren Podcasts. Und Geli und ich haben ihn dann zum ersten Mal live gesehen, in Docks oder im Docks, wie auch immer man das sagt, in Hamburg im Februar 2011. Damals hat er seine Lonely Avenue Tour promoted, sagt man so. Und ganz besonders beeindruckend war für uns, wie er sich nach der Pause ganz allein ans Klavier gesetzt hat. Die Band blieb noch so ein bisschen in der Garderobe. Und er hat dann einige Stücke solo gespielt und unter anderem einen großartigen improvisierten Song über Hamburg, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das sage ich sogar als Prima. Ja, und pure Gänsehaut kommt nach wie vor bei mir auf, wenn ich an ein Konzert denke, das ich im zarten Alter von 17 Jahren erlebt habe, damals auf Radtour in England mit meinem Freund Thomas. Und es traten auf Genesis im Earl's Court in London. Und es gab noch Karten, das ist ja auch völlig unvorstellbar. Und die kosteten, glaube ich, 6 Pfund oder sowas. Also völlig erschwinglich, selbst für einen Schüler irgendwie damals. Also wir konnten uns tatsächlich noch Karten leisten für dieses Konzert. Eins der letzten Konzerte mit Steve Hackett. Und ich habe bis heute eine Gänsehaut, wenn ich das schöne Stück One for the Vine höre, weil da an einer Stelle so eine unfassbare, damals unfassbare Lasershow angefangen hat, die mich irgendwie auf eine ganz andere Ebene gehoben hat. Ich habe dir vorhin davon erzählt und habe dabei Gänsehaut gekriegt, du bist Zeuge. Also Genesis waren damals auch eine Wucht.
Ja, da wäre ich so rückblickend auch gern dabei gewesen. Wobei, ja, ich war 4 Jahre alt, ich hätte es wahrscheinlich nicht so richtig gutieren können. Meine ersten Gänsehaut-Live-Momente gehen nicht ganz so weit zurück, aber auch einigermaßen weit. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann es war. Ich nehme an, in den späten 80ern, als ich Ray Charles gesehen habe in Hamburg im CCH. Und zwar mit Orchester. Mein Papa ist lebenslang großer Ray Charles-Fan gewesen, hat so gut wie alle Platten, glaube ich, die der aufgenommen hat. Und hat mich natürlich so ein bisschen angefixt. Für mich einer der größten Sänger aller Zeiten. Wir haben ihn später auch nochmal im Stadtpark gesehen, da mit Big Band, wie er auch normalerweise auftrat. Aber eben, wie gesagt, im CCH trat er mit Sinfonieorchester auf. Und ich erinnere mich noch an das Ende des Songs If You Go Away. Da sind so ein paar gestopfte Trompeten am Werk, so ein Jacques Brel-Song, kennst du, glaube ich. Ja. Ja, ich erinnere mich heute noch an die Gänsehaut, die ich bekommen habe. Bisschen später, das muss, obwohl, naja, vielleicht auch Ende 80er gewesen sein, ich nehme an, auf der Stormfront-Tour. Billy Joel habe ich gesehen in der Sporthalle in Hamburg. Und wenn man auf einem Billy Joel-Konzert war, der weiß vielleicht, dass er bei dem Song Goodnight Saigon, der vom Vietnamkrieg handelt, am Anfang wird immer so Helikoptergeräusch eingeblendet, Stereo-Effekt geht von links nach rechts und dann laufen so Lichtkegel durchs Publikum, so als würde man gesucht von den Helikoptern. Das ist schon fast gar nicht mehr die gute Gänsehaut, aber es ist auf jeden Fall ein extrem eindrücklicher Moment, der wahnsinnig gut in diesen Song einführt, der auch einer meiner Lieblingssongs von Billy Joel ist. Ich bin nochmal bei einem Orchester, und zwar beim Metropole Orchestra, von dem du vorhin schon erzählt hast. Die habe ich tatsächlich schon mehrfach live gesehen. Meistens mit Jules Buckley, der die jetzt, glaube ich, auch immer noch leitet. Und dreimal mit Kurt Elling. Ich habe sie auch einmal gesehen mit Vince Mendoza, übrigens, wie du, glaube ich, auch. Ach nee, wie sie auf dieser Platte da vorkommen, genau. Ich erinnere mich aber vor allem an einen Gänsehautmoment in meinem ersten Kurt Elling-Konzert. Das war in der Glocke hier in Bremen. Und da haben sie American Tune von Paul Simon gespielt. Das war auch gerade zu dieser Zeit, wo man dachte, Amerika geht den Bach runter zur Trump-Regierung und so weiter, glaube ich. Und man merkte so richtig, dass da irgendwie mehr dahinter steckt. Mehr sogar, als der Song wahrscheinlich hatte, als er geschrieben wurde. Mein vierter und letzter Gänsehaut-Live-Moment, Roisin Murphy. Die kennst du vielleicht gar nicht. Die war mal Sängerin von der Band Moloko. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die war in den 90ern, hat ein paar Hits. Und die war auf dem Festival A Summer's Tale. Das ist in der Nähe von Lüneburg, wo ich ja herkomme. 2015 war das. Und sie kam auf die Bühne. Die Musik lief schon. Sie trug einen Trenchcoat und eine sehr große Sonnenbrille, sah ansonsten aber aus eher wie so ein altes Mütterchen. Ich weiß gar nicht, ob sie auch noch eine Handtasche dabei hatte, also irgendwie so ein bisschen so Marlene Jaschke. Fing dann an zu singen und nach einer ziemlich langen Zeit, ich glaube so etwa 2 Minuten, machte sie plötzlich so einen Ausfallschritt zur Seite und mit ihrer linken Hand öffnete sie den Trenchcoat und darunter war ein rotes Paillettenkleid. Ein unfassbarer Moment. Und ich habe ja vorhin schon von der Bühnenpräsenz von Willie DeVille geschwärmt. Roisin Murphy hat die auch.
Ja, und das sind alles Momente, die man eben sehr selten nur erlebt, wenn man nur CDs und Schallplatten hört.
Das ist richtig. Man muss auf Konzerte gehen. Genau. Geht auf Konzerte. Man darf ja jetzt wieder.
Listen, do you want to know a secret?
Unsere zweite Rubrik für heute heißt Hidden Treasures, Guilty Pleasures. In dieser Rubrik stellen wir immer Musik vor, die wir für unterrepräsentiert halten, von der wir meinen, dass mehr Leute sie kennen sollten oder für die wir uns ein bisschen schämen. Wie sieht es denn heute bei dir aus, Thorsten?
Ich schäme mich kein Stück dafür, heute die Gruppe Humphreys McGee vorzustellen aus den USA. Diese Band fällt in die Kategorie Jam Bands. Das hatte ich, bevor ich die Gruppe kannte, nie gehört. Was sind Jam Bands? Das sind Gruppen, die eben bei Live-Auftritten auch wirklich sehr lange Improvisationspassagen haben. Irgendwie, manche würden sagen, ein bisschen rumgeniedeln. Großes Beispiel, erst ist Grateful Dead.
Ja, klar, sind wir auch sofort eingefallen.
Das ist richtig. Verglichen wurde Humphreys McGee auch mit einer anderen Gruppe namens Fish, aber das ist ein ganz anderes Kapitel, die habe ich dann noch viele Jahre ignoriert, diesen Hinweis. Inzwischen ist das ganz anders, aber das ist nicht das Thema heute. Humphreys McGee ist das Thema. Diese Band wurde 1997 gegründet in South Bend, Indiana, wo auch immer das ist. Und gleich ihre erste Platte, die sie ein Jahr später veröffentlicht haben, die hieß Greatest Hits Volume 3.
Sehr schön.
Das zeugt auch von so einem Selbstvertrauen bzw. einer guten Portion Ironie. Seitdem sind diverse gute Studioalben rausgekommen, aber wie das bei so einer Jam-Band wohl ist, gibt es auch viel Live-Musik von den Jungs zu hören. Sehr viel über ihre Website, also die schneiden jedes Konzert mit und das, du kannst auch immer live dabei sein übers Netz und so weiter. Aber sie haben natürlich auch eine gute alte Platte gemacht oder eine CD, genauer gesagt eine Doppel-CD. Live at the Murat. Das sind zwei Abende gewesen, von denen sie das Beste zusammengeschnitten haben. Die Band besteht aus 6 Menschen hier, die doppelt besetzt sind, die Gitarre und das Schlagzeug. Also sie haben tatsächlich einen Schlagzeuger und einen Percussion-Spieler. Ab und zu spielen die dann nochmal einen Synthesizer dazu. Also diese haben eine recht große Bandbreite, auch was die Instrumente anbelangt. Und diese zwei Gitarristen sind auch ganz großartig. Und wenn dem einen nichts einfällt, fällt dem anderen was ein. Also das sind schon tolle Improvisationspassagen, die wir jetzt heute in voller Länge natürlich nicht spielen können. Das kann sich ja keiner leisten. Ich möchte hier 2 Beispiele einfach bringen von doch eher auskomponierten Stücken. Und das erste heißt Ringo und hat sehr wahrscheinlich nichts mit den Beatles-Schlagzeugern zu tun.
In your eye, yeah. A midsummer's trip on the 4th of July. Living off soul and the food of guru. Trickle down process, 6 pack of blue. So if your wish could be granted, what would you say? To live in peace forever and a day.
Das klingt ziemlich nach Reggae, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, das hat wohl Reggae-Anteile. Humphreys McGee haben eigentlich alles Mögliche drauf. Und ich könnte es selber zusammenfassen, aber ich zitiere mal hier aus Wikipedia. Die Band experimentiert mit vielen Musikstilen, darunter Rock, Metal, Funk, Jazz, Blues, Reggae, Electronic, Bluegrass, Country und Folk. Mit anderen Worten, wir machen, was wir wollen und in beliebiger Reihenfolge. Und das stimmt auch tatsächlich, wenn man so ihre Platten durchhört, da ist von allem was dabei. Und ab und zu machen sie auch mal eine kleine Coverversion, wenn sie kein eigenes Material spielen. Ich habe mal eine komplette Aufführung von Shine On Your Crazy Diamond gesehen von Humphreys McGee. Haben die auch sehr ordentlich hingekriegt. Also ja, jetzt aber noch was anderes. Ein zweites Beispiel, ein Stück, das im Original auf der großartigen Platte Anchor Drops zu hören ist, die ich sehr euch ans Herz legen kann. 2 Jahre vor der Live-Platte veröffentlicht oder 1. Wir hören jetzt mal rein und wir hören auch, wie das Publikum sich eigentlich auskennt und wunderbar anspringt auf die einzelnen Zeilen. Wir hören In the Kitchen.
It's cold in the kitchen and the lights will always winter, so let's don't go home. The air felt different and it started to show as every breath resembled smoke. I was lost of opinions and I wanted to know if you'd all come back tomorrow. It's cold in the kitchen and the lights are low as winter wrapped around Chicago. The TV saw too much and I don't ever think enough about the things that matter most or what can make me old. There's no argument for wasting time on the internet, complacently replacing a melody with smoke.
Kleine Albernheit am Rande, In the Kitchen passt auch ganz großartig zu der Situation, in der wir uns gerade befinden, denn wir nehmen unsere Podcast-Folgen meistens oder sehr häufig hier in der Küche auf. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen, Humphreys McGee, sehr hörenswert, Live at the Murat, eine Doppel-CD-Klasse und man hat kaum Möglichkeiten, Humphreys McGee hier zu sehen. Ich habe 15 Jahre vergeblich darauf gewartet, dass die mal irgendwie nach Europa kommen. Also da muss man sich wahrscheinlich dann auf Konserven der Live-Events verlassen.
Ah, yes, I was wrong. Again, I was wrong.
Das war endlich unser neuer Jingle für unsere beliebte Rubrik bei Durchsicht unserer Bücher. Was hast du heute für uns,
Thorsten? Ja, die ist mal etwas länger, mal etwas kürzer. Heute, glaube ich, etwas kürzer. Aber aus ganz aktuellem Anlass, heute in der Mittagspause, hat mein Kollege Nico mir gesagt, er habe die 12. Folge noch nicht gehört, aber wir hätten doch sicherlich nicht vergessen, auf einen ganz besonderen Geburtstag hinzuweisen im August. Er hielt mir dann sein Handy entgegen und da dachte ich, da muss ich ihn wohl enttäuschen, denn wir haben tatsächlich in der letzten Folge vergessen, darauf hinzuweisen, dass Ian Anderson, der musikalische Kopf von Jethro Tull, 75 Jahre alt geworden ist. Eben im August. Und das war ja nicht das erste Versäumnis in Bezug auf Jethro Tull, Linus.
Nein, absolut nicht. Wir haben ja vor einem halben Jahr den 50. Geburtstag des Albums Thick as a Brick unter den Tisch fallen lassen. Beziehungsweise wir haben uns da irgendwie geirrt im Erscheinungsmonat und haben dann deswegen von diesem Album auch nichts gespielt. Das wollen wir jetzt nachholen.
The sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral melee, the elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new-fangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntans rapidly peel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
Das war ein Ausschnitt aus dem wunderbaren Album Thick as a Brick von Jethro Tull mit herzlichem Glückwunsch nachträglich an Ian Anderson zum 75. Geburtstag. In der Rubrik Music and Me stellen wir in jedem Monat ein Album vor, zu der wir eine kleine Geschichte zu erzählen haben. Also zum Beispiel, wie wir zu diesem Album gekommen sind. Und genau wie Thorsten schummel ich auch ein bisschen. Wir haben ja heute 8 Live-Alben vorgestellt und Thorsten hat in Hidden Treasures, Guilty Pleasures hast du, einfach hast du auch gemerkt? Noch mal gesagt, klar habe ich das gemerkt. Und ich habe natürlich auch ein Live-Album ausgesucht, weil wir hatten ja, wie gesagt, ganz schön lange Listen mit tollen Live-Platten. Und ich möchte jetzt eine vorstellen, die mich seit 30 Jahren begleitet, die ich immer wieder gern auflege. Ich habe sie kennengelernt im Herbst 1992. Ich war gerade nach Göttingen gegangen zum Studieren und habe dort einen Mitstudenten kennengelernt, mit dem ich irgendwie ins Gespräch kam über Musik. Und dann haben wir uns irgendwann einmal einen Abend getroffen und uns gegenseitig ganz viel Musik vorgespielt. Und der hörte ausschließlich Jazz. Ja, so habe ich an diesem Abend sehr, sehr viel Jazzmusik, mit der ich mich bis dahin nicht ganz so viel beschäftigt hatte, gehört und unter anderem dieses Album. War der Song Senor Mouse von Chick Corea am Klavier und Gary Burton am Vibraphon. Eine Kombination von Instrumenten, die mich sehr anspricht. Die beiden Künstler haben vorher auch schon ein paar Studioplatten gemacht, aber diese Live-Platte von 1979 haut mich jedes Mal wieder von den Socken. Sie hat den profanen Titel In Concert, Zurich, October 28th, 1979. Langweiliger kann eine Platte nicht heißen, aber wie gesagt, mich begeistert sie seit 30 Jahren immer wieder. Hört sie euch mal an Und schönen Gruß an meinen Mitstudenten aus Göttingen von damals. Ich glaube, er hieß Jürn mit Vornamen. Also wie Jörn mit Ü. Und damit kommen wir schon zu unserer letzten Rubrik. Happy Anniversary, Baby! In der Rubrik This Month in Music stellen wir immer irgendwelche Geburtstage, Jubiläen oder was auch immer vor. Und in diesem Monat hast du bestimmt was Schönes rausgesucht, Thorsten.
Ja, da ist mir unter anderem aufgefallen, dass Meatloaf im September 75 Jahre alt geworden wäre. Und ein Held meiner Jugend, nämlich Alvin Stardust, der im Grunde so das erste Rock'n'Roll Revival angeführt hat, so ein Knabe in so einem Lederanzug irgendwie, der einige Hits gehabt hat. Meine erste Schallplatte, glaube ich, war von Alvin Stardust. Der wäre 80 Jahre alt geworden jetzt im September.
Wir wollen die heutige Sendung aber beschließen mit einem Song von einem Künstler, der erstens noch am Leben ist und zweitens auch in diesem Monat erst 40 Jahre alt wird, also jünger als wir beide. Es handelt sich um Joseph Mount, den Sänger und Songwriter einer meiner Lieblingsbands der letzten 10 Jahre, nämlich Metronomy. Die waren vor kurzem sogar hier in der Nähe auf so einem Festival, aber ich habe mich dann am Ende nicht mehr um Karten bemüht und hat auch ziemlich geregnet an dem Tag. Deswegen war ich dann nicht mehr ganz so traurig. Wir hören mal rein in einen Song von meinem Lieblingsalbum von Metronomy, das den Titel trägt The English Riviera. Und der Song heißt Corrine.
Das soll es denn auch für heute gewesen sein.
Wie immer bedanken wir uns sehr bei euch fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn ihr das auch beim nächsten Mal tut. Wir würden uns ebenso freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns zuhört, wenn ihr uns euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt und wenn ihr ab und zu mal auf unserer Facebook-Seite nachschaut. Wir haben da im letzten Monat relativ wenig gepostet, aber da hatten wir auch beide ziemlich viel an den Hacken. Deswegen kommt diese Folge auch leider im bisschen später raus.
Unsere Facebook-Seite heißt im Übrigen
genau wie der Podcast.
Listen.
Linus und Thorsten
reden über Musik.
Richtig. Da könnt ihr uns finden. Und was wir demnächst auch noch implementieren werden in unseren schon vergangenen Folgen und auch für alle folgenden, werden wir Playlists machen mit allen Songs aus den jeweiligen Folgen. Auf Apple Music und Spotify könnt ihr dann nachhören, was wir im Podcast leider nicht ausspielen konnten. Ja, dann würde ich sagen, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Bleibt uns gewogen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten auf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.